TTIP. Wer erinnert sich noch an TTIP? Das sollte ein transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA werden. Davon sind wir heute, wenn Donald Trump mit Strafzöllen gegen einige europäische Länder droht, sehr weit entfernt. Aber sowas wie ein transatlantisches Freihandelsabkommen haben wir ja trotzdem.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Markus Dichmann.
25 Jahre hat's gedauert. Jetzt ist es aber unterschrieben und eigentlich beschlossene Sache. Ich rede vom EU-Mercosur-Abkommen. Ein Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Das sind 5 südamerikanische Länder, darunter Powerhäuser wie Brasilien und Argentinien und noch einige mehr, die mit Mercosur assoziiert sind. So, und damit entsteht jetzt also zwischen Europa und Südamerika eine riesige Freihandelszone mit weniger Zöllen und in Theorie mehr Warenaustausch. Ich habe jetzt aber gerade dieses Wörtchen eigentlich verwendet, denn es sind nicht alle glücklich über dieses Abkommen. In Brüssel werden schon die Traktoren vieler Landwirte erwartet und auch im Europaparlament brodelt, das jetzt in Straßburg wieder zusammenkommt. Und darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten vor Ort, mit Moritz Küpper. Grüß dich, Moritz.
Hallo, Markus.
Könnte dieser EU-Mercosur-Deal jetzt tatsächlich nochmal ins Wackeln geraten?
Ja, das könnte er schon, denn nichts ist durch, wenn es endgültig durch ist, so heißt es ja. Und da gibt es hier auf der europäischen Bühne immer, wir kennen es, viele Konstellationen, die dann doch noch ins Tragen kommen. Ich bin gerade, du hast es gesagt, in Straßburg, wo ja heute die Parlamentswoche beginnt, aber auch in Brüssel, der andere Standort auf europäischer Ebene, da gibt es jeweils unterschiedliche Auffassungen. Klar ist, dass das Abkommen dauerhaft in Kraft tritt, dafür muss es noch ratifiziert werden. Also die Parlamente müssen jeweils noch zustimmen auf Seiten der Mercosur. Staaten, du hast sie genannt, aber eben auch auf Seiten der europäischen Institutionen bzw. der Mitgliedstaaten. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, sobald einer der Staaten, also auch Argentinien, Brasilien, Paraguay oder Uruguay, das Ganze ratifiziert haben, dann tritt das Ganze vorläufig in Kraft. Und eigentlich war die Absprache so, dass es erst hier ratifiziert werden muss und auch in den Parlamenten ratifiziert werden muss. Der Handelsteil muss ja vom Europäischen Parlament ratifiziert werden. Es ist ja aufgesplittet worden, um das Ganze eben möglich zu machen in einen Handelsteil. Das ist im Grunde genommen das Ding, über das wir die ganze Zeit reden. Und dann eben einen politischen Teil. Der Hintergrund ist da, dass für den Handelsteil nur das Europäische Parlament die Zustimmung reicht, während der politische Teil eben durch jedes Parlament in den Mitgliedstaaten muss. Das sind 27 und da kann man sich vorstellen, wie lange das Ganze dauert. Also so ganz klar ist das alles noch nicht.
Okay. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge politische und auch juristische Fallstricke, aber dann gibt es eben auch einfach sehr große Proteste, Moritz, vor allem von Landwirten aus Frankreich. Das sind die, die dir auch angekündigt haben, mit den Traktoren aufzurücken. Worüber beschweren die sich? Wo liegen die Probleme?
Naja, die Landwirtschaft ist ohnehin unter Druck. Landwirtschaft ist sowieso ein schwieriges Geschäft, ein Geschäft, in dem es seit Jahrzehnten zu Marktkonzentrationen kommt. Und da ist dieses Abkommen der Freihandel in diesem Bereich natürlich jetzt ein Faktor, die diese Branche weiter unter Druck setzt. Denn während aus Europa wohl eher, weiß ich nicht, Industrieprodukte, Pharmaprodukte, Maschinen exportiert werden, ist es der Bereich der Lebensmittel, der Landwirtschaft, also auch Rindfleisch, das wohl aus Südamerika kommen wird, wo diese Länder eben konkurrenzfähig sind. Auch wenn es in diesem Abkommen, das betont die Europäische Kommission immer wieder, sogenannte Safeguards gibt, also Schutzklauseln, was die Mengen angeht, was das Volumen angeht, ist es eben Konkurrenz. Aber das ist der eine Punkt, der die Landwirte sicherlich stört. Aber mein Eindruck ist, dass es sie grundsätzlich einfach, auch gerade in Frankreich, unter Druck sind. Eine Branche, die unter Druck ist, eine Branche, die aber auch gut organisiert ist und die versucht, ja, man muss sagen, zu kämpfen. Und das kann man teilweise wirklich wortwörtlich nehmen. Im Dezember vor dem EU-Gipfel in Brüssel, da war ich schon auch auf der Straße, da gab es wirklich Szenen von Straßenkämpfen dort vor dem Europäischen Parlament da. Und auch das Gleiche ist übrigens für morgen hier in Straßburg auch wieder angekündigt, dass die Bauern wohl wirklich die Stadt lahmlegen wollen.
Gleichzeitig wird es ja aber auch Menschen geben, die sich was erhoffen von diesem EU-Mercosur-Abkommen. Was sind denn die Chancen, sagen wir mal, des Abkommens?
Naja, es ist einmal diese große symbolische politische Bedeutung. Man kann Freihandel kommen. Es wird die größte Freihandelszone der Welt geschaffen. Das ist das eine. Und konkret profitieren natürlich viele, auch gerade die von deutscher Seite beispielsweise. Also die deutsche Automobilwirtschaft beispielsweise. Da werden die Zölle wirklich stark gesenkt auf Autos, auf Autoteile. Und da könnte sich dann auch Produktion dorthin verlagern. Das eröffnen sich große Märkte auch für die Elektro- und Digitalindustrie, aber auch eben für die Pharmabranche. Auch das sind ja alles Bereiche, Maschinenbau. Bau, in denen Deutschland sehr stark ist. Deutschland ist ohnehin eine Exportnation. Und das hätte dann schon durchaus einen großen Effekt eben auch vor allem für Deutschland, aber eben auch für andere europäische Staaten. Und die Landwirtschaft, die steht jetzt immer so im Fokus, im Vordergrund, eben auch, weil die Bauern natürlich so öffentlichkeitswirksam auftreten. Aber das Abkommen selbst ist natürlich umfasst viel größere Bereiche.
Und von der politischen Signalwirkung hast du gerade gesprochen, Moritz. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, dass Donald Trump einigen europäischen Staaten mit Strafzöllen droht, ist das dann nicht, macht das so ein Abkommen wie Mercosur-EU-Deal nicht vielleicht noch relevanter, weil man na eben nach anderen Partnerschaften suchen muss?
Ja, die Antwort liegt ja im Grunde genommen auf der Hand. Natürlich verdeutlicht das, dass man eben handlungsfähig ist als Europäische Union, dass es eben auch andere Länder gibt, andere Zonen, mit denen man auf Augenhöhe freundschaftlich Handel betreibt. Aber es gibt natürlich noch eine andere, weitere spannende Facette im Zuge dieser Androhung von Donald Trump jetzt, nämlich am kommenden Mittwoch. Da wird hier im Europäischen Parlament darüber abgestimmt, ob das Ganze nochmal vor dem EuGH, ich habe gerade diese Aufteilung in Politik- und Handelsteil skizziert, ob das nochmal juristisch überprüft wird. Und das hätte eine enorme Auswirkung, weil es nämlich dann dieses ganze Abkommen nochmal um 1-2 Jahre verschieben würde und damit eventuell auch, manche sagen, grundsätzlich killen könnte. Und da hat diese Ankündigung von Trump, der Widerstand dagegen war relativ groß, jetzt vielleicht doch dazu geführt, dass viele sagen, ja, in einer solchen Welt, wo Donald Trump so agiert, da müssen wir jetzt erst recht dafür sorgen, dass dieses EU-Mercosur-Abkommen durchkommt.
Da brauchen wir diesen Deal am Ende vielleicht doch. Moritz Küpper, unser Korrespondent gerade in Straßburg, wo das EU-Parlament zusammenkommt, zum Mercosur-Deal, der nochmal Thema werden wird diese Woche.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.